Konton läuft.
Machen wir überhaupt Übersetzung? Nö, ne?
Nö.
Oder?
Ich denke, wir stehen nicht so.
Möchte jemand trotzdem englische Bibelstellen haben? Das ist immer cool. Haha, immer eine andere. Jedes Mal eine andere. Schön. Wir Narrinnen und Narre. So. Ich starte mal mit einem Gebet. Und dann fangen wir an. Ja, Vater. Lieber großer Gott, ich danke dir, dass wir uns jetzt hier versammeln können und als Brüder und als Schwestern, um den Blick auf dich zu richten, von dir zu erfahren, von dir berührt zu werden, von dir gelehrt zu werden, aber auch ermutigt, getröstet, inspiriert. Und ja, Vater, ich bete so sehr, Gott, dass dieser Gottesdienst unsere Herzen berührt. Ich meine, jeder braucht individuell etwas anderes. Jeder steht an einer anderen Stelle, aber Vater, ja, du möchtest uns erquicken. Du sagst, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich bete dafür, Gott, dass die Erquickung heute und hier stattfinden wird und ja, dass auch die Predigt dazu beitragen kann. Ich bete dafür, Vater, dass du durch mich sprichst, dass es wirklich dein Wort ist und deine Botschaft. Es geht nicht um meine Meinungen, sondern es geht darum, Vater, ja, was du denkst oder was du dir für uns wünschst. Und ich bete dafür, Gott, dass das offensichtlich und klar wird. Bitte dich um deine Leitung und natürlich auch für offene Herzen. Amen.
Amen.
Ja, schön, dass ihr alle da seid. Manche haben ja wirklich auch was auf sich genommen, mit dir hinzukommen. Schwere Lebensumstände, viel zu tun, Studium, lange Strecken, alles Mögliche. Und das ist schon mal wirklich was Besonderes, dass ihr trotzdem alle hier seid und nicht irgendwo anders. Und ich hoffe wirklich sehr, dass Gott das auch segnen wird. Ja, die Predigt hat heute den Titel, die Dinge vom Ende her denken. Hat das jemand schon mal gehört? So dieses Prinzip, die Dinge vom Ende her denken. Es wird auch von Angela Merkel, von der wird es übrigens auch behauptet, dass sie das tut. Ich kann das nicht verifizieren, aber kann sein. Auf jeden Fall, ja. Also ich persönlich kann mich im Leben sehr orientierungslos oft fühlen. Man ist irgendwie so drin in den Sachen, was man tun muss. Und man geht so verloren, so in dem täglichen Stress. Und wofür das Ganze, wofür macht man das überhaupt? Ich stoße oft an meine emotionalen Grenzen. Und auch als Christ kann ich mir die Sinnfrage stellen. Und klar, als Christ hat man natürlich vom Kopf her die richtige Antwort, die korrekte Antwort. Aber was sagen meine Gefühle? Wie fühle ich mich denn? Habe ich irgendwie einen Sinn in meinem Leben und die ganzen Kämpfe? Und eigentlich ist es total wichtig, denke ich, dass man irgendwo bei den ganzen Bemühungen und all dem, was man macht, sich überwindet, dass man auch weiß, wofür mache ich das denn eigentlich? Wofür ist das gut? Wo führt das hin? Und etwas, was dabei helfen kann, ist tatsächlich dieses, die Dinge vom Ende her denken. Also nicht von jetzt, von dem Jetzt oder von jetzt in die Zukunft, sondern mal ans Ende zu gehen von den Dingen und dann irgendwie sozusagen so ein bisschen rückwärts zu schauen. Zum Beispiel und das Familienleben aus dem im Hause Nagerski mit 3 Kindern, bald 4 Kindern. Ein großes Auf und Ab und viel zu tun. Konflikte, kleine Dramen, natürlich auch schöne Momente, viele Arbeiten. Ich hatte auch mal kalkuliert, ich bin, glaube ich, jetzt ungefähr bei knapp 10.000 geschmierten Frühstücksbroten ungefähr bis jetzt. Kommen noch ein paar dazu, aber ne, so. Und man hat so das Gefühl, es geht jetzt ewig so weiter. Die Kinder sind jung und es ist immer viel Arbeit und hin und her. Und tatsächlich geht es auch erstmal eine gute Weile weiter, also für uns. 18 Jahre jetzt mal für Leonard, unser Kind. Ne? Das wird dann 18 Jahre erstmal nochmal im Haus sein, sage ich mal, grob geschätzt. Ja, aber andererseits wiederum, in 8 Jahren geht die Emma zum Beispiel schon aus dem Haus raus. 8 Jahren, also wenn sie denn geht, aber gehen wir mal davon aus. Sonst helfen wir nach. Nee. 8 Jahre. Ich meine, 8 Jahre sind schnell rum, oder?
Ja.
Wenn man so guckt, wie schnell die Zeit fliegt, 8 Jahre ist doch nichts. Und dann stehen wir dann da und staunen, dass die Emma sich auf den Weg macht. Und ich bin dann 50. Ich bin dann 50, wenn Emma das Haus verlässt. Und wenn Leonard das Haus verlässt, dann 60. Krass, oder? Ich kann mir gar nicht vorstellen, 60 zu sein. Naja. Aber ja, die Kinder werden eines Tages aus dem Haus sein. Die werden nicht alle ewig da bleiben. Und die Frage ist dann, Was nehmen Sie dann mit oder was werden Sie dann da mitgenommen haben von unserem Zuhause? Was haben Sie gelernt? Ja. Was haben Sie gelernt dann über das Leben? Über Gott? Und wie wird unsere Beziehung sein? Zu Malisa und zu mir. Und dafür lege ich heute die Grundlage. Und morgen. Und ja, und sogar noch weiter gedacht, das ist vielleicht ein krasser Gedanke, aber eines Tages werden die Kinder vor meinem Grabstein stehen. Ich stehe auf einem großen Stein und dann steht da drauf, André Nagierski, 1974 bis 2060, keine Ahnung, oder vielleicht auch 2018, wer weiß, ne? Ja, die stehen dann davor. Und an was werden sie sich dann erinnern? An ihren Papi. Den Tagen in unserem kleinen Häuschen am Straußenkreuz. Was werden sie dann über mich sagen? An was werden sie sich erinnern mit einem Lächeln? Und ich bin sicher, so die ganzen Unvollkommenheiten, die werden sie sicherlich verzeihen. Meine ganzen Verfehlungen und Ausraster, das Rumbrüllen und vielleicht mal ungerecht sein. Ich denke schon, sie werden so das gute Bemühen anerkennen, auf jeden Fall. Hoffe ich. Naja, aber ist das, reicht mir das? Oder will ich nicht eigentlich doch auch mehr? Ich möchte eigentlich, dass diese Erinnerung ja wirklich etwas ist, was sie inspiriert, wenn sie an mich denken. Irgendetwas, was sie inspiriert, selber, sage ich mal, zu Größerem zu streben, nach einem Leben, das eine Bedeutung hat, einen Sinn hat, einen Einfluss, dass sie Spuren hinterlassen werden, die Gott verherrlichen, dass sie ein Leben führen, was Herzen berührt. Weil man kann so oder so leben. Und klar, natürlich müssen sie ihren eigenen Weg gehen, ihren eigenen Wachstumsweg, ihre eigenen Erfahrungen machen. Aber ich glaube, ein gutes Beispiel, das dir nah ist, aus deiner Familie zum Beispiel oder ein naher Freund, das ist etwas, das kann dich prägen, das kann dir Kraft geben. Das kann dich inspirieren. Das hört man so oft von Leuten, die sagen, Mensch, aber mein Vater, das war so ein toller Typ. Und das, so will ich auch sein. Ich meine, es ist besser, als wenn sie sagen, ich habe keinen Fall so sein, wie mein Vater oder vielleicht auch wie meine Mutter. Aber es wäre toll, wenn meine Kinder das sagen, dass ich möchte auch so sein. Zum Beispiel Paulus sagt auch an Titus, mache dich zum Vorbild guter Werke. Ein Vorbild sein für andere. Das ist etwas, was auch anderen hilft, nicht nur sich selber natürlich. Und woran werden sich also meine Kinder eines Tages erinnern? Wenn sie vor meinem Grab stehen. Gute Frage. Denken Sie an einen freudlosen Kleingeist, der immer schnell genervt ist. Mann, muss das sein? Wieder Glas umgeschmissen. Oder der seinen Kindern nichts zutraut. Oder der immer Versprechen macht. Ja, wir machen irgendwann mal das und das und das. Und dann machen wir es nicht. Setzen wir es nicht um. Ja, das erinnern sich an jemanden, der oberflächlich ist und bequem und der nie mal etwas Nachhaltiges, Dauerhaftes auf die Beine stellt. Oder denken Sie an einen harten Arbeiter, der gewissenhaft ist, der das Leben liebt, der etwas startet und der tolle Momente ermöglicht, ein Abenteuer ermöglicht mit meiner Familie. Weil das machen wir als Eltern, das machen nicht Kinder primär. Jemand, der Gelassenheit vorlebt und Freude auch in schwierigen Zeiten, weil das Leben wird halt immer mal schwierig. Und das ist gut, ein Vorbild zu haben, jemand, der trotzdem gelassen bleibt und die Zuversicht in Gott, der ein Fels ist. Und dieser letztere Anrede, der will ich sein für meine Familie und für meine Lieben. Ja, aber um das zu werden, das fängt heute an. Heute entscheide ich mich, welche Richtung ich gehe, oder? Schlag mal mit mir auf den Psalm 39. Psalm 39, Vers 5. Da heißt es, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir. Mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Und es ist halt ein Fakt, es geht halt nicht immer so weiter, sondern irgendwann mal ist Schluss, dann geht es nicht mehr weiter. Zumindest nicht hier auf der Erde. Und es ist gut, sich bewusst zu machen, dass die Tage gezählt sind, dass die Tage wertvoll sind. Und vielleicht habe ich noch 12.000 Tage auf der Erde, aber vielleicht habe ich auch nur 12. Und eigentlich macht das nicht so wirklich einen Unterschied, weil ich ja, wie ich den Tag heute lebe, das wird schon den Tag beeinflussen, wie ich den Morgen leben werde. Ich kann nicht sagen, ja, ab Tag 4000 fange ich mal an, mich irgendwie zu ändern, sondern das heute zählt. Heute stellen wir die Weichen für das Morgen und für das Übermorgen. In Sprüche 23, Vers 17, braucht ihr nicht aufschlagen, heißt es, dein Herz sei nicht neidisch auf den Sünder, sondern trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Denn das Ende kommt noch. Das Ende kommt noch. Und dann wird deine Hoffnung nicht zuschanden. Trachte täglich nach der Furcht des Herrn, denn das Ende kommt noch. Die Dinge vom Ende her denken, wissen, dass es ein Ende gibt und sich jetzt, heute, für dieses Ende schon bereit machen. Weil die Dinge vom Ende her denken, das heißt auch, eines Tages werde ich vor meinem Richter stehen. Und das ist ein wichtiges Ende, von dem man her denken sollte. Mein Herr Jesus, das wird auch mein Richter sein. Und der Tag des Gerichtes wird kommen, auch wenn das für uns fremd ist, ein fremder Gedanke. Aber es wird ein gewaltiger Tag sein. Man kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen, dass das ein Tag wie heute ist. Heute der Tag so normal, Tag, noch ein Tag, normal, und dann plötzlich irgendwann mal, bang, kommt der letzte Tag. Und das wird ein gewaltiger Tag sein, aber das ist real. Das wird auch ein Tag sein. Nicht wie ein Tag wie jeder andere, aber das wird eines Tages ein Tag sein. Und du und ich, wir werden vor Jesus stehen, vor der gesamten Engelschar. Das ist eine krasse Vorstellung. Lesen wir mal davon in Offenbarung 20. Offenbarung 20, ab Vers 11. Da heißt es, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens? Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und die Hölle gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Und dieser Tag, das ist ein Ende, von dem ich her denken möchte. Auch wenn er mir vielleicht ein bisschen Angst macht auch. Aber ja, das ist ein Tag, auf den möchte ich ehrlich gesagt vorbereitet sein. Ich so eine Zuversicht haben, wenn dieser Tag kommt. Und klar, es geht nicht um Perfektion. Es wird nicht darum gehen, dass ich super alles super, super, super gut gemacht habe. Es wird Gnade sein, die mich rettet. Es wird Gnade sein, die dich rettet. Und das kann ich einfach so sagen. Das weiß ich. Gnade wird uns alle retten eines Tages. Aber es ist keine billige Gnade. Es geht halt auch darum, sich des Opfers von Jesus würdig zu erweisen. Und die Gnade ist auch keine Ausrede, um sich nicht bemühen zu müssen. Es gibt ja Gnade. Es ist kein Freibrief für Faulheit und für Trägheit, was eigentlich nichts anderes ist als Lieblosigkeit. Lieblosigkeit Gott gegenüber. Gott hat uns eine riesige Liebe erwiesen. Und im Leben geht es um die Beziehung zu Gott. Und die einzige Frage wird sein, ob wir Gott geliebt haben. Darum wird es am Ende des Tages gehen. Das wird sozusagen dann auch geschaut. Oder das wird ans Licht kommen. Habe ich Gott geliebt? Oder doch nur mich selbst? Und mein Vergnügen und wie es mir gerade alles so passt. Habe ich gekämpft und gerungen? Deswegen kann Paulus auch schreiben, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Weil das ist auch ein Part. Natürlich soll man nicht die ganze Zeit Angst haben, aber das ist etwas, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das ist eine gute Einstellung. Philipper 2,12 steht das. Im gleichen Brief, wo so viel steht von freut euch in Jesus alle Wege, freut euch, aber da steht auch drin, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und dieses Drohszenario von, wow, schaffe ich's nicht, oh Gott, ist dann so streng und beurteilt vielleicht, das kann einen natürlich irgendwo natürlich beängstigen, gerade wenn man irgendwie so sehr negativ auf sich selber schaut. Und vielleicht auch kann es einen trennen vor Gott und es fällt einem dann schwerer, Gott trotzdem Gottes Liebe zu sehen, wenn man irgendwie gleichzeitig denkt, Mensch, wow, der ist so streng. Und es ist gut, wirklich zu wissen, dass Gott will, dass wir es schaffen. Gott will, dass wir es schaffen. Dass wir treu bleiben. Und er kämpft um unsere Liebe. Er kämpft dafür, dass wir ihn auch lieben. Und er ringt um deine Liebe. Und er wirbt darum. Er baut dir Brücken. Er hilft dir, ob du es merkst oder nicht. Aber trotzdem, eines Tages, am Ende aller Tage, wird er unser Richter sein. Über unsere Herzen. Ob wir ihn geliebt haben oder nicht. Was vor allem auch heißt, ob wir die Menschen geliebt haben, unsere Geschwister geliebt haben oder nicht. Aber in diesem Zusammenhang auch, finde ich, eine ermutigende Stelle in einem ermutigenden Brief in Hebräer 6. Könnt ihr gerne aufschlagen, Hebräer 6. Ist auch ein Brief, der auch sehr, sehr ernst ist, aber auch finde ich, viel, viel Ermutigung in sich trägt, was mir persönlich auch gut tut. Hebräer 6, Vers 10. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergesse euer Werk und die Liebe, die ihr seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende. Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Das ist einfach eine ermutigende Stelle, wenn man sagt, hey, ihr habt schon so viel getan, ihr alle, ihr habt schon so viel getan, für Gott überwunden, geopfert. Die Hälfte kennt ihr vielleicht alles wahrscheinlich gar nicht mehr, habt ihr gar nicht mal so im Kopf, aber Gott vergisst das nicht. Und er möchte einfach, dass ihr diesen Weg weitergeht und sagt, hey, gebt nicht auf, werdet nicht träge oder werdet nicht müde, sondern haltet fest, dass es wirklich bis zum Ende schafft. Zum Ende. Und von diesem Ende her halt zu denken und zu schauen, wie man heute leben muss oder was man vielleicht auch ändern muss. Und ich habe jetzt angefangen, erstmal mit dem Moment, die Kinder stehen vor meinem Grabstein, dieses Ende, von dem her ich denken kann, dann, wenn ich vor meinem Schöpfer stehe, wo er dann hoffentlich sagen wird, recht so, du guter, treuer Knecht, das ist auch ein Ende, was man sich wünschen kann, was man anstreben kann. Ja, übrigens zusammen mit Malise und mit meinen Kindern, die werden später dann, wo auch immer sie stehen werden, ich kann mir das ja gar nicht ausmalen, ne? Aber wir werden alle vor Gott stehen, wir alle. Und ich hoffe so sehr, dass wirklich alle bei euch allen heißen, hey, ja, komm hinein und bei meinen Kindern. Und so viele Menschen noch, die dazugehören. Aber das ist noch nicht das Ende. Das ist sozusagen kurz vorm Ende. Aber jetzt komme ich zum Ende aller Enden. Das Ende aller Dinge. Und das lesen wir in Offenbarung 21. Offenbarung 21 ab Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Das ist wirklich das Ende aller Dinge. Deswegen, weil die Zeit endet, die Zeitlichkeit. Und das Ende, dieser letzte Moment, der bleibt ewig. Und das Ende ist Ewigkeit. Die Ewigkeit zusammen mit Gott und einer großen Schar an Brüdern und Schwestern. Und das ist, worum es geht. Das ist das finale Ende, von dem aus wir denken müssen. Die ganze Schöpfung, das ganze Universum, all das, die Sterne, Planeten, Galaxien, im Grunde genommen, das alles dient nur diesem finalen Ziel, dass eines Tages wir mit Gott zusammenkommen. Das ist der Sinn eigentlich auch von dem Ganzen. Auch wenn man das vielleicht nicht immer so bewusst hat. Aber das ist der ganze Sinn, das ganze Leben hier. Das Ziel ist, dass wir eines Tages mit Gott zusammen sind in einer neuen Schöpfung, einer ewigen Schöpfung dann, einer ewigen, makellosen Schöpfung, ohne Sünde, ohne Leid. Dass die Familie Gottes, also Jesus, Vater und Heiliger Geist, größer wird, Kinder kriegt, viel größer wird. Und das ist natürlich schwer vorstellbar. Weil es einfach eine neue Schöpfung ist. Es ist halt alles neu. Wir können uns das nicht vorstellen. So wenig wie ein Blinder verstehen kann, was blau ist. Oder ein Gehörloser, was eine Symphonie ist. Und die Bibel gibt nur so kleine Hinweise auf dieses später, nur kleine Andeutungen, soweit wir das überhaupt verstehen können. Aber diese Andeutungen, die sind bereits großartig. Beispielhaft da nur hier 1. Petrus 1, Vers 8, wo es heißt, ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt. Nämlich der Seelenseligkeit. Das Ziel, das Ende. Und das wird ein echtes Zuhause sein. Das wahre Zuhause, das eigentliche Zuhause. Nichts wird sich mehr wie Zuhause anfühlen als eines Tages dort. Das wird das wahre, ewige Zuhause sein. Und ebenfalls in Hebräer eine schöne Stelle. Hebräer 11, 16. Nun aber sehen Sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen. Denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Das ist das wahre Vaterland, das himmlische Vaterland. Das ist eigentlich unsere Bestimmung. Jetzt auch mit dem Samen Gottes, den wir in uns tragen. Und das ist cool, oder? Gott baut uns eine Stadt. Er baut uns ein Zuhause. Und er baut uns nicht nur ein Zuhause, sondern er selber ist da drin. Er baut es auch für sich selber. Er baut ein Zuhause für sich und für uns. Und wie wird wohl die Stadt aussehen, die Gott baut, Gott selber baut, für sich und für uns? Ich glaube, die wird ziemlich cool sein. Und wenn ich dieses Ende mir vor Augen führe, eines Tages, das Ziel von allen Dingen, also mit mir macht das auch etwas, auf eine tiefe Weise. Wie man auf das Leben schaut, wie man auch auf Beziehungen schaut oder wie man auch vielleicht auch die kleinen Konflikte oder die vermeintlich großen Konflikte dann irgendwie sieht. Und was man auch für Prioritäten setzt, was einem wirklich wichtig ist, was man hier im Leben auch hinterher hechelt und unbedingt haben will, was man anstrebt. Ja, weil irgendwie, wenn man das denkt, dann denkt man sich, Mensch, wow, ich möchte erst einmal sicherstellen, dass ich da hinkomme und dass so viel wie möglich mitkommen. Und dass ich helfen kann, so gut es geht, den Menschen, dass sie diesen Weg schaffen. Fremde, dass sie überhaupt Gott kennenlernen, meine Geschwister irgendwie stärken oder ermutigen, wo ich das kann und wo das geht. Ja, das ist vom Ende her die Dinge denken. Und ich lade euch auch ein, das vielleicht einfach mal zu machen, sich vielleicht mal ein bisschen Zeit zu nehmen, sich mal hinzusetzen und einfach mal sozusagen die Dinge vom Ende her denken. So, was möchte ich hinterlassen? Also, wie wird das eines Tages sein? Oder was möchte ich vielleicht auch den Menschen um mich herum hinterlassen? An was soll man sich, wie will ich gelebt haben eines Tages? So. Und jetzt kommen wir zum Abendmahl. Zu Jesus. Und das Tolle an Jesus ist, was mir dann irgendwie im Prozess jetzt klar geworden ist. Jesus war jemand, der hat Dinge vom Ende her gedacht. Es gibt so viele Stellen, wo man das merkt irgendwie, wo er sagt, wenn du dich einst bekehrt hast, dann stärke deine Jünger. Oder der aufgrund der vor ihm liegenden Freude das Kreuz und die Schande gering achtete. Der hat Dinge vom Ende her gedacht. Jesus hat komplett die Dinge vom Ende her gedacht. Und das hat ihm die Kraft gegeben für sein beschwerliches Leben hier auf Erden. Und lesen wir zum Abendmahl abschließend Johannes 14. Da heißt es, ab Vers 1, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und so lasst uns beim Abendmahl, wenn wir das Abendmahl nehmen, auch daran denken, wofür ist Jesus gekommen? Welches Ende hatte er im Blick? Welches Ende wollen wir nachstreben? Weil er hat dieses, auch hier wieder das mit dem das Vaters Haus, die Wohnungen und noch was ich schön finde, dieses, ich hol euch, ich will, dass ihr bei mir seid, ich will euch sozusagen euch zeigen, wie toll das ist irgendwie, ich will mit euch zusammen sein, eines Tages im Himmel, das Ende, an das hat Jesus gedacht. Und lasst uns auch beim Abendmahl daran denken, wofür Jesus sein Blut eigentlich gelassen hat und sein Leib gebrochen. Udo, möchtest du noch beten für das Abendmahl? Kannst du beten für uns?
Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der alles vollendet hat, damit wir so leben können, wie du es haben willst, Herr. Herr, du hast uns eine Wohnung bereitet und wir sollen dir nachfolgen, weil dein Sohn vorangegangen ist und wir zu dir hinkommen können. Er hat uns zum Zeichen das Brot gegeben, das wir jetzt zu uns nehmen, damit wir uns daran erinnern, er hat alles vollendet und alles vollbracht. Amen. Wir wollen auch für die Frucht des Weinstocks danken. Himmlischer Vater, dein Sohn Jesus Christus hat sein Blut für uns dahingegeben, damit wir vor dir rein dastehen, Herr. Damit wir so dastehen können, wie du uns haben willst, Herr. Hab Dank dafür. Er hat uns zum Zeichen die Frucht des Weinstocks gegeben, dass wir uns immer wieder erinnern, er hat alles vollendet, er hat alles vollbracht, damit wir nach deinem Willen leben können, so wie du es haben willst. Wir loben und preisen dich durch Jesus Christus. Amen. Amen.